Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist das Evangelium für diesen Sonntag bei Markus im 7. Kapitel. Als Jesus fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. Je mehr er's aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, die Zusammenstellung der Texte und Lesungen für diesen Sonntag macht uns darauf aufmerksam, worum es im großen geistlichen Rahmen eigentlich geht bei dieser Heilungsgeschichte. Wir haben zu Beginn des Wochenpsalms, des 147. Psalms, einen Vers aus dem Jesaja-Buch gehört. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und da haben wir die Ankündigung dessen, was sich in Jesus Christus erfüllt. Da haben wir die Verheißung des Alten Testaments da und an vielen anderen Stellen, die Verheißung des neuen Heils und der neuen Zuwendung Gottes zu seinen Menschen. Die Wirklichkeit wird, die sich erfüllt, im Wirken und im Lehren Jesu Christi. Was im Alten Testament angekündigt und versprochen ist, aus dem Munde Gottes, das gewinnt Gestalt. Im Neuen Testament Gestalt im menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus. Das Volk erfährt das als Heilung, als Segen, darin, dass sie satt werden, darin, dass sie angenommen sind durch Jesus Christus und dass ihnen geholfen wird. Wir erleben es hier konkret am Fall eines Menschen, der taub und stumm war, so übersetzt Luther. Man könnte wörtlich es auch so übersetzen, dass er mit Mühe und kaum redet. Man versteht ihn nicht. Er kann sich nicht ausdrücken in der Weise, wie wir es können. Und damit ist ihm nach biblischem Menschenbild Wesentliches genommen von dem, was zum Menschsein gehört. Denn der Mensch als Geschöpf Gottes, in der Sicht durchs Alte Testament und in der Sicht im Volk Israel zur Zeit Jesu, ist eben der Mensch, der seinen Wert hat aus der Hand des Schöpfers, von dem als Geschöpf gilt, siehe, es ist sehr gut, und der Möglichkeit hat und Fähigkeit, seine Menschenwürde auch zum Ausdruck zu bringen. Und darin gibt es wesentliche Unterschiede. Nun, die Mitmenschen bringen diesen bedauernswerten einen zum Herrn Jesus mit ganz bestimmter Erwartung. Sie wollen erleben und wollen erwirken, dass Jesus Christus diesem Menschen hilft, dass er durch die Begegnung mit Jesus dazu frei wird und dazu gelangt, dass er seine von der Schöpfung her in ihm wohnende Menschenwürde auch ausdrücken kann. dass er reden kann, dass er hören kann. Der Mensch ist geschaffen als Gegenüber Gottes. Und dazu gehört ganz wesentlich die Fähigkeit zu hören und zu antworten. Und die Erwartung ist ganz konkret formuliert: Jesus soll die Hand auf diesen Menschen legen. Gestus des Segens und Zeichen der Vergebung der vorausgehenden Schuld. Denn das ist eine der Vorstellungen, die sich entwickelt hat in neutestamentlicher Zeit: Wenn jemand so eingeschränkt ist in seinem Menschsein, dann muss er das irgendwie verdient haben. Dann muss er in irgendeiner Weise Gottes Zorn auf sich geladen haben. Ich hoffe, wir sind in christlichen Kreisen heute nicht mehr auf dieser Schiene. Ich weiß leider, dass es Gemeinschaften gibt, in denen das nicht so ist und in denen Krankheit und sonstige Einschränkungen gedeutet werden als Zeichen mangelnden Glaubens. Wenn du ordentlich beten würdest, im richtigen Zutrauen, dass der Herr unsere Gebete erhört, dann könnte das ja wohl nicht so sein. Der Herr Jesus reagiert auf diese Erwartung. Er reagiert, so wie das jeder Arzt tut, zu dem man kommt und sagt: Ich habe das und das und hätte gerne dieses und jenes Rezept. Oder fast jeder Arzt. Es gibt ein paar, die sind froh, dass ihnen die Arbeit damit abgenommen ist und unterschreiben das Rezept. Oder schreiben es vielleicht blanko und die Sprechstundenhilfe ergänzt vorne dann am Tresen das Medikament. Schön, wenn der Patient weiß, was er hat. Dann kann die ärztliche Untersuchung sich darauf beschränken, zu fragen: Hatten Sie das schon mal? Ja, dann haben Sie das jetzt wieder. Normalerweise sollte es so nicht sein. Ärzte lieben das nicht, wenn die Patienten schon wissen, was sie haben und wie sie wieder gesund werden. Weil diese Erwartung höchst eingeschränkt ist. Weil Jesus die Voraussetzung der anderen offensichtlich gar nicht teilt. Weil Jesus sich nicht einschränken lässt in seiner Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Weil er besser weiß, was diesem Menschen fehlt zu seinem Heil. Weil er den Patienten kennt. Zugegeben, einen Arzt wie den Herrn Christus finden wir auch nicht in unserer Umgebung und in unserer Welt heute. Es würde viele aufwendige Untersuchungen ersparen, wenn mein Arzt mich, wenn meine Ärztin mich ansehen könnte und wüsste, was bis in die Tiefe meines Lebens in mir vorgeht. Und genau auf den ersten Blick, ohne jede technische Apparatur und Untersuchung, ohne Blutbild und ohne alles, erkennen könnte, wo es fehlt und was im Kern die Ursache ist. Jesus kann das. Die Heilung geschieht anders als erwartet. Das beschreibt Markus. Jesus nimmt den Kranken beiseite. Die Zuschauer hatten gehofft, das würde sich in ihrer Mitte abspielen vor aller Augen, dass sie es genau verfolgen und begutachten könnten. Man ist sich ja noch nicht so ganz sicher, was es mit diesem Herrn Jesus auf sich hat. Man fragt noch: Ist das der Christus, der verheißene Messias? Oder ist das doch wieder nur irgendeiner, der eigener Kraft menschliche Worte redet? Die Heilung geschieht beiseite. Und das ist zugleich ein Gestus der Verbundenheit. Man hat ein Bild vor sich, wie der Herr Jesus den Arm um diesen Patienten legt, sich ihm zuwendet, ihn rausnimmt aus der Menge, die um ihn herum steht und zuschauen will. Und dann seufzt der Herr Jesus. Was bedeutet das? Ich verstehe das als ein Wort des Gebets, einen Hinweis darauf, dass der Herr Christus Gott, den himmlischen Vater, bittet für diesen Menschen. Hier steht nicht ein vollmächtiger Wunderheiler vor den Menschen, der einmal mit dem Finger schnippt und alles wird gut, sondern ein Heiland, der menschlich neben den Kranken tritt, der für ihn eintritt vor Gott, mit unaussprechlichem Seufzen ihn vertritt. Das steht anderswo im Neuen Testament als Beschreibung dessen, was der Heilige Geist im Himmel betend für uns ausrichtet. Was können wir schon an Formulierungen, an Wünschen, an Bitten und an Erfordernissen aussprechen vor Gott? Ein Seufzer des Herrn Jesus ist da mehr als mein ganzes Gebetsleben. Jesus bittet Gott und er berührt die Zunge des Patienten mit Speichel und legt ihm die Finger in die Ohren. Normalerweise rührt man einen Kranken nicht an. Normalerweise hält man diskret Abstand. Normalerweise lässt man das nicht an sich ran, was mit Krankheit und Einschränkung und womöglich mit unserer Sterblichkeit zu tun hat. Darüber redet man nicht. Und es ist ein ganz großer Fortschritt, wenn einer was hat und jemand anders ist so weit zu sagen, zeige mal her. Ärzte und Pfleger müssen das regelrecht lernen und üben. Normalerweise, wenn ich was sehe bei einem Mitmenschen, was nicht mit der Norm übereinstimmt, dann gucke ich weg und sage, wenn ich es nicht sehe, ist es vielleicht nicht da. Der Herr Jesus kommt diesem Menschen ganz nahe bei der Bemühung um seine Heilung und um sein Heil. Wenn man hört auf das, was die Schöpfungsberichte schreiben vom menschlichen Leben, dann ist der Mensch nicht nur geschaffen durch Gottes Wort zum Ebenbilde Gottes, sondern er ist auch lebendig, weil etwas von Gottes Geist im Menschen lebt. Ganz schlicht beschrieben am Anfang der Bibel der Mensch als ein Erdenkloß, geformt aus dem, was an Material da im Sandkasten Gottes sozusagen vorhanden war. Aber nicht nur Erdenkloß, nicht nur ganz normales irdisches Material, nicht nur das, wovon Erich Kästner dichten konnte, der Mensch ist 2,20 Mark wert, nach den Mineralien. Inzwischen etwas im Wert gestiegen, Inflation, ist klar. Sondern das Entscheidende, was den Menschen zum Menschen werden lässt, ist der Lebensatem Gottes. Und das, was die Funktion im Sprechapparat dieses Menschen, dieses einen, wieder in Ordnung bringt, das ist das, was den Herrn Jesus sprechen lässt, was seine Zunge beweglich hält. Und was die Ohren öffnet, das ist der Finger unseres Heilandes, der da wunderbar zugreift. Schwer zu glauben aus unserer Perspektive. Schwer zu glauben und doch vorstellbar. Ich habe eine Patientin erlebt, die wurde von einem auf den anderen Tag taub, hörte nichts mehr. Das macht Hausbesuche etwas schwierig, wenn man sich mit dem Menschen unterhalten will und sagt, wie geht's denn? Und seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, wie hat sich alles entwickelt? Und man kriegt als Antwort über den ganzen Besuch hinweg nichts als, ich kann sie nicht verstehen. Was macht man da? Es gibt Dinge, auf die man in der Pfarrerausbildung nicht vorbereitet wird. Ich finde, da müssten wir unsere Vikare drauf vorbereiten. Was macht man da? Ich habe ihr nicht die Finger in die Ohren gesteckt. Ich habe auch nicht geseufzt. Vielleicht hätte ich das tun sollen. Aber ich habe Hilfe erbeten von da, wo sie zu bekommen ist. Und wenig später ist ein medizinisches Wunder ersten Ranges geschehen. In dem Altenheim, in dem die Dame untergebracht ist, haben sie ihr die Ohren ausgespült. Und von einem auf den anderen Moment hörte sie wieder wunderbar, wie neu sozusagen. Das ist nicht das, was im Ohr steckt dann, sondern es kann auch die Zuwendung sein. Es kann auch sein, der Patient merkt, da kümmert sich endlich einer an der richtigen Stelle um das, was mir fehlt. Jesus rührt diesen Menschen an, an den Stellen des Körpers, wo was nicht in Ordnung ist. Und er bittet Gott um Heil und Heilung. Und was Jesus von Gott erbittet, das geschieht. Der Mensch wird heil und er wird befreit. Die Fesseln seiner Zunge löste sich. Was auch immer ihn daran gehindert hat, sein Menschsein auszudrücken und auszuleben, er wird frei davon. Und das können wir verallgemeinern. Wer sein Menschsein, wer sein Leben so eingeschränkt erlebt, dass er es schon verloren geben muss, der kriegt es in Jesus Christus neu. Wenn ich durch die Art, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich lebe, an den Rand meiner Möglichkeiten komme, mich ganz und gar verausgabt habe und meine verbleibende Beweglichkeit durch eigene Schuld eingeschränkt habe, bis zur Erstarrung, dann will Jesus diese Lasten von mir nehmen. Dann will er mich frei machen. Frei auch von Sünde und Schuld. Frei und beweglich zu hören auf das, was Gott mir sagt. Und zwar so, dass es nicht zum einen Ohr reingeht und widerstandslos zum anderen raus. Auch nicht so, dass die Ohren beide verstopft sind. Das könnte ich beides alleine. Sondern so, dass es von Ohren zum Herzen geht. Dass Gottes Wort mich wirklich erreicht. Jesus Christus will uns das ermöglichen, dass wir durch Gottes Geist hören und Gott erkennen. Hören und antworten können, dass wir richtig reden. Die Menge erkennt darin eine Erneuerung der Schöpfung dieses Menschen. Wunderbar. Manchmal in den Evangelien ist die Menge in einer Art geistlich hellsichtig, dass man sich nur wundern kann und sich danach sehnen, dass das zu unseren Tagen doch so auch erlebbar sein möchte. Die Menge erkennt und lobt Jesus als den Schöpfer und sagt, er hat alles wohl gemacht. Das ist das, was im Schöpfungsbericht Gott am Ende feststellt und sagt, es ist gut und sehr gut gelungen. Jesus stellt an diesem einen Menschen den Zustand der ursprünglichen guten Absicht des Schöpfers wieder her. Er befreit ihn von den Einschränkungen, die durch menschliche Schuld dazugekommen sind. Das drängt nach Ausbreitung. Das muss man doch weiter sagen, wenn das geschieht. Wenn sich da erfüllt, was im Alten Testament verheißen ist. Es drängt nach Ausbreitung über Verbot und auch über Verstehen. Die Zeit des Heils kann nicht verborgen bleiben. Die Menschen sagen es weiter, umso mehr, je mehr der Herr Christus ihnen es verbietet. Kann nicht verborgen bleiben? Wirklich nicht? Die Schöpfermacht Jesu verbirgt sich bis heute im Unscheinbaren. Es ist eben nicht so, dass wir das nachspielen und damit Reklame machen für unsere Kirche. Das hat mir mal jemand angeboten. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Er kam zu mir und sagte, ich helfe dir bei der Arbeit in dieser Kirche. Du predigst, das wollte er mir nicht abnehmen, und ich mache die Leute gesund, die kommen. Das wäre doch ein wunderbares Angebot. Und er hat so die Prognose und Vorstellung gehabt, wenn wir das gemeinsam ins Werk setzen, dann kriegen wir so im Schnitt 500 Gottesdienstbesucher. Sonntag. Jeden Sonntag. Ich habe nicht gesagt, hast du dir unsere Kirche mal angesehen, sondern ich habe angefangen, darüber nachzudenken, was er da eigentlich anbieten will. Und habe mich kundig gemacht, auf welche Weise er hoffte, das zu Werk zu bringen. Und habe festgestellt, das ist nicht das, was uns aufgetragen ist. Das ist nicht das, was in der Kirche zu geschehen hat. Und das ist nicht das, was der Herr Jesus uns dagelassen hat zum Tun. Und unsere Kirche ist keine Kirche für die Gesunden, für die schönen, fröhlichen, gut gelaunten, bestens erholten, denen alles gelingt, die aus dem Urlaub gerade zurück sind und genau in der Stimmung jetzt die nächsten 51 Wochen vor sich haben, bis wieder Urlaub ist. Sondern unsere Kirche ist die für die Eingeschränkten, für die Sünder. Unsere Kirche ist für Menschen, die eben nicht alles im Griff haben und mit allem klarkommen. Und wir gehen aus diesem Gottesdienst weiterhin mit mancherlei Lasten und Schwierigkeiten. Und ich habe auch nicht den Auftrag zu versprechen, wenn ihr genug glaubt, dann gelingt wenigstens in der nächsten Woche alles. Und mir gelingt es auch nicht alles, so wie ich es gerne hätte oder wie der himmlische Vater es gerne hätte. Sondern wir sind eine Gemeinschaft von Sündern, zu denen aber eben der Heiland kommt, denen Jesus Christus begegnet und die er zumindest im Moment frei macht von den Lasten des Lebens, von den Lasten des eigenen Versagens, von den Lasten der Sünde und Schuld, für die Jesus eintritt. Das ist versprochen, auch die Woche über, für die Gottes Geist sich seufzend verwendet mit unaussprechlichen Worten. Der Kollege, der mir helfen wollte, hat sich dann ziemlich schnell wieder verzogen. Ich habe nicht gehört, dass es im Viertel in einer anderen Gemeinde dazu gekommen wäre, dass alle, die da hingehen, gesund werden. Vielleicht ist das ganz gut für die anderen Gemeinden. Man sitzt manchmal Heilsversprechen auf in dieser Welt, hinter denen gar nichts steht. Die Schöpfermacht Jesu verbirgt sich im Unscheinbaren. Jesus Christus ist bei uns, aber in schwacher Gestalt. Wenn ich jemanden besuche, dem es nicht gut geht, meistens körperlich und geistlich, das geht oft zeitweise miteinander einher, dann habe ich manchmal schon ein Zeichen der Anwesenheit Jesu dalassen wollen. Wisst ihr, wie ich das mache? Über meinem Schreibtisch hängt ein Kreuz. Das hängt da, seit ich meinen Schreibtisch an der Stelle im Büro stehen habe. Und das hängt da ganz wichtig, damit der Pfarrer bei der Schreibtischtätigkeit nicht vergisst, für wen er tätig ist. Und vor allem nicht vergisst, wer für ihn tätig ist, wer mich überhaupt auf die Habenseite bringt in Gottes Heilsplan. Und das ist nicht dasselbe Kreuz, das da heute hängt, sondern das hänge ich ab und zu ab und bringe es Leuten mit und erzähle ihnen, wo ich das her habe und wo das vorher hing und lasse es dann da. Und der Umsatz an Kreuzen von dieser Stelle ist schon recht beachtlich in der Gemeinde und manchmal treffe ich die bei Besuchen dann wieder, an der Wand hängend oder auf dem Bettkasten liegend im Krankenhaus oder im Altenheim, meistens kleinere, die man auch in die Hand nehmen kann. Ja, genau sowas. Als Zeichen und Erinnerung, damit man das auch sehen und fühlen kann. Ja? Und das ist aber ein Zeichen in schwacher Gestalt. Ein Zeichen, unter dem der Glaube erst den auferstandenen Herrn erkennt. Aber so gibt sich Christus uns. Unter Brot und Wein im heiligen Abendmahl, im Wasser der heiligen Taufe. Das ist alles nichts Besonderes in dieser Welt. Aber es ist in besonderer Weise die Zuwendung Gottes durch unseren Heiland Jesus Christus, für uns. Unser Heil, durch den Gott, der uns geschaffen hat und der unser Leben erhält und erneuert, der Sünde und Schuld von uns nimmt und der uns frei macht zu einem Leben in Beziehung zu ihm, versöhnt mit dem himmlischen Vater, durch unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.